herzlich willkommen zur 752. Ausgabe des Sneakpods. Heute sind wir nur zu zweit und sprechen über den Film Cop Shop. In der Zelle da drüben, das ist Robert Krüger.
Hallöchen. Und
es passt auf keinen vorbei.
Was ist bestimmt, aber ich wollte jetzt nicht versuchen, eine harte Männerstimme nachzumachen. Habe ich schon so oft versucht. Die etwas, sagen wir mal, übermütige Polizistin, die hier für Recht und Ordnung sorgt, ist heute Stefan Giesbeck.
Hallöchen. Oh, das passt auch gar nicht zu der. Oh ja, die Polizistin, die für Recht und Ordnung sorgt, das war ja auch die, die ich letzte Woche als kleinen Jungen identifiziert habe.
Ja.
Das war wohl nicht so richtig.
Kamen nicht so richtig viele kleine Jungs vor in diesem Film. Um genau zu sein, gar kein Kind. Ja.
Ja. So. Ja.
Sortierst du noch irgendwas?
Nö, meine Gedanken.
Ach so, okay.
Ich versuche jetzt mir gerade Gedanken, nein, das stimmt nicht. Ich muss aber sagen, ich habe den Film in der letzten Woche irgendwann gesehen. Wir haben spät aufgenommen, wir haben Donnerstag also erst aufgenommen. Ich glaube, ich habe ihn auf Freitag oder Samstag schon gesehen. An einem Stück, aber es ist schon wieder weit weg heute am Dienstag.
Ha. Wann hast du ihn Christoph gesehen? Christoph hat es ja gestern Abend.
Okay,
das ist fresh. Christoph hat es ja, bei mir ist es echt fresh, ja. Christoph hat es ja auch versucht, aber bei dem hat es nicht funktioniert, weil dieser Film in seinem deutschen Netflix-Account mit seinem normalen Handy, das er hier in Deutschland installiert hat, mit der App aus dem deutschen App Store, in die Schweiz rübergefahren, weiß Netflix nichts mehr von diesem Film.
Und, existiert einfach nicht.
Es existiert einfach nicht. Wenn man den Link, ich hatte ihm dann einen Link geschickt im WhatsApp und wenn er den anklickt, dann sagt, ja, weiß nicht, aber wie wär's denn hiermit? Und zeigt ihm irgendwelche anderen Filme. So als ob, ja, schön, dass du diesen Link geklickt, weiß ich nichts von, aber hier hast du ein paar Filme, wie willst du davon eingucken? Kriegst du nicht mal irgendwie einen Hinweis, so ist nicht in diesem Land verfügbar oder so, ist einfach ignoriert.
Das ist schon krass, oder? Aber ja. Auf der anderen Seite wahrscheinlich die richtige Art, das zu machen, oder?
Ich weiß nicht, man könnte halt irgendwie wenigstens den Film anzeigen und sagen, bei YouTube macht das ja auch so, da heißt es ja dann auch, ist in deiner Region nicht verfügbar.
Wenn es gibt YouTube-Sachen, die in der Region nicht verfügbar sind?
Ich glaube ja. Oh. Zumindest gab es das früher, ich weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber es gab es früher mal, ja. Manche Webseiten machen das ja auch, wenn sie sich nicht an die DSGVO halten wollen. Findet man immer mal wieder so amerikanische Zeitschriftenseiten oder ist Zeitschriften das richtige Wort? Zeitungen, wie, was auch immer, so Medienhäuser, die da irgendwie wohl sagen, ja, keine Ahnung, europäisches Publikum ist uns egal und DSGVO haben wir keine Lust drauf, dann machen die einfach so einen Geoblocker davor und dann kriegst du so eine Seite, ja, nee, das können sie hier nicht, geht nicht, gehen sie bitte weg. Und ist dann auch immer sehr nervig.
Krass. Ja, nee. Gut, aber wir beide hatten wenigstens die Chance,
genau.
Den Film zu gucken. Der
Cop Shop.
Christoph ist noch unterwegs. Vielleicht schaut er ihn noch und spricht nächste Woche noch kurz in einem Reprise darüber, aber bis dahin. Cop Shop, worum ging's? Warte mal, ich bin nächste Woche dran, gell? Erzähl mal ausführlicher über Cop Shop.
Okay, also die Tagline in diesem Film mit Gerard Butler und Frank Grillo in den beiden Hauptrollen. Lautet Someone's Gotta Take the Hit. Also wir haben hier zwei harte Männer, den von Frank Grillo gespielten Teddy irgendwas, ist egal, wird immer nur Teddy genannt, der am Anfang des Films, wir verstehen zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, was da passiert, aber wir sehen halt, er greift eine Polizistin an und lässt sich dann bereitwillig verhaften. Das wirkte also so ein bisschen so, als ob da ein gewisses bisschen Absicht dabei ist, aber wir verstehen halt nicht, warum. Und wenn man genau aufpasst, dann sieht man dann auch relativ schnell, dass Gerard Butler einmal durchs Bild fährt und das irgendwie beobachtet aus einer gewissen Distanz und dann macht auch Gerard Butler kurze Zeit später so einen Stunt, der dazu führt, dass er verhaftet wird und auch da...
Aber was für ein...
Ja, aber, und auch da hat man so das Gefühl, so das war doch volle Absicht, das steckt doch ein Plan dahinter, du wolltest doch verhaftet werden. So, ja, so ist es dann auch und die beiden sitzen jetzt also im Knast in einer Polizeistation im ich sag mal, im Nirgendwo, irgendwo in, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht wo, aber ich sag mal irgendwo in Nevada in der Wüste oder so. Und 50 Meilen in jede Richtung, keine richtige Zivilisation. Warum da eine Polizeistation ist, I don't know, aber so ist es halt. Vielleicht Highway-Polizei oder so. Jedenfalls ja, haben die.
Viel anders ist da nicht, geil, ja.
Ja, nee, man sieht auch ein paar Mal so Außenaufnahmen. Das ist einfach so eine Landstraße und an der Seite von der Landstraße ist diese Polizeistation immer hell erleuchtet in diesen Außenaufnahmen. Und drumrum ist einfach Dirt. Also da ist gar nichts. Und man fragt sich auch, weil die ist auch relativ gut besetzt. Also da sind irgendwie mindestens mal sowas wie 8 oder 10 Polizisten oder so, wenn alle da sind. Ja, in diesem Knastzelle, die sie da haben, ist sonst niemand anderes. Also sie haben da gerade niemanden gerade sonst inhaftiert, nur die beiden. Und, ja doch, nee, stimmt gar nicht. Am Anfang ist noch ein anderer Typ da.
Ja.
So nach und nach wird das jetzt erstmal fast ein Kammerspiel. Also wir sind dann einfach die meiste Zeit des Films. Es gibt immer mal wieder Dinge, die irgendwie so auf außen referenzieren oder mal sehen, wo Leute, die rausgeschickt werden, draußen mal was machen, aber eigentlich ist das immer Nebenplot. Das Hauptsächliche spielt sich am Anfang alles in diesem Zellentrakt ab und später erweitert sich das so ein kleines bisschen mit den Hauptfiguren auch auf den Rest der Polizeistation. Wir haben also den von Gerard Butler gespielten zweiten Inhaftierten und den von Frank Grillo gespielten Teddy, den ersten Inhaftierten, eine andere Figur heißt Bob Wedig und wir haben eine Polizistin, die auch beide, oder verhaftet sie beide? Ist egal, jedenfalls sie hat Teddy verhaftet am Anfang. Sie wird gespielt von, jetzt, warum ist denn die hier so weit unten gelistet? Ah, da ist sie, Alexis Lauder, spielt eine Figur namens Valerie. Und die ist sehr, pflichtbewusst und eine sehr taffe Frau, so die im Grunde spielt die eine Rolle, die man klassischerweise in den 80ern auf jeden Fall mit irgendeinem harten Macho-Kerl besetzt hätte und jetzt ist es hier von ihr gespielt und aber sie spielt quasi die gleiche Rolle, sie spielt das, was früher der harte Macho-Kerl gewesen wäre, nur jetzt als Frau, was aber auch enorm gut funktioniert, finde ich. Ich fand die Rolle total eigentlich cool und sie auch cool in der Rolle. Und die versucht halt so ein bisschen, also die geht die ganze Zeit irgendwie so bei den beiden Jungs, weil die ja beide nicht sagen, warum sie da sind. Und sie sieht schon so ein bisschen da durch und schaut so, irgendwas stimmt doch hier nicht. Hier ist doch was faul. Also das war doch beides bei beiden Absicht. Also der eine tat am Anfang, die Gerard Butler-Figur, Bob Wedig, tat am Anfang so, als ob er schwer betrunken gewesen wäre und sich gleich in die Hose scheißt. und dann, sobald er da drin ist und das erste Mal neben Teddy in der Zelle sitzt, also sie sitzen in zwei unterschiedlichen Zellen, ist er plötzlich wieder total nüchtern und das merkt sie natürlich dann auch und versucht halt zu verstehen, was ist hier Phase und relativ schnell kommt halt raus, der eine will den anderen umbringen. Ich glaube, weiter will ich jetzt auch gar nicht groß erzählen, was da noch so passiert.
Ja, das macht es ja dann auch aus.
Also. Genau, und das macht es dann aus, dass der eine den anderen umbringen will. Und die Frage ist halt erstens, warum? Und wieso wollte der Erste dann in den Knast? Warum der Zweite dann rein will, der dem hinterher ist? Okay, das kann man vielleicht noch verstehen, aber wieso wollte der Erste da rein? Und was steckt da dahinter? Und dann tauchen halt von außen kommend noch mehr Figuren auf. Der von Toby Huss, den wir übrigens letzte Woche auch in Blond gesehen haben, gespielte Anthony Lamb.
Tony.
Tony. Nee, der wollte ja Tony genannt werden. Er hat ihn immer Anthony genannt. I will not listen to that name. Da gibt's eine schöne Szene, wo Gerard Butler vorher von Frank Grillo ein Psychopath genannt wird und er sagt, er sei kein Psychopath und da taucht irgendwann diese Toby Huss-Figur auf und fährt halt die volle Psychopathennummer und dann kommt diese geile Line, wenn er so der mit seinem Show fertig ist und er zeigt dann nur so in Richtung von diesem Fenster, wo der gerade zu sehen war und sagte, das da ist ein Psychopath. Genau. Ja. Also und dann ist das ein Kammerspiel in dieser Polizeistation, wo halt irgendwie, natürlich ist es ein Actionfilm, das heißt, es wird alles enorm blutig und es wird enorm viel geschossen gegen Ende. Und es ist halt die Frage, wer, warum, gegen wen und wer behält am Ende die Oberhand, weil es einfach alles Psychopathen sind, die enorm viel Blei durch die Luft ballern. Und man weiß auch am Anfang ist man vielleicht für den einen und dann ist man, also man ist eigentlich immer für die Polizistin irgendwie, aber man hat auch so Sympathien bei den beiden Männern und weiß nicht so recht und es fangen dann relativ schnell viele an zu sterben und man muss halt gucken, wie man mit seinen Sympathien bleibt und wem man glaubt und wem nicht. Weil es halt so Pattsituationen gibt, die sich manchmal nur mit Zusammenarbeit lösen lassen und es wird alles sehr schwierig und ja, von daher frage ich jetzt dich, fandst du den sehenswert oder warum hast du ihn so schnell wieder vergessen oder wie oder was?
Nee, also er hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe ihn jetzt, ich habe eine Zeit lang, das habe ich glaube ich erzählt, nicht auf einem Fernseher geschaut. Ich habe mir jetzt hier in meinen Arbeitskeller den Fernseher wieder hingestellt und auch entsprechend angeschlossen. Und
ja, der ist oben rausgeflogen wegen Platzmangel bei euch, ne?
Genau, so wegen neuer Couch ist der Fernseher rausgeflogen, genau.
Da hat die Couch auch so ein bisschen ihren Plan verfehlt. Die soll doch zum Fernsehgucken sein.
Oh ja, oder also, zum Chillen oder Buchlesen. Zum
Chillen, ja, das stimmt schon.
Ja.
Kommst du zum Buchlesen mit zwei Kindern? Ich komme nicht zum Buchlesen.
Doch, ja, wenn die im Bett sind oder so.
Achso, ja, dann muss ich Sneakpot-Filme gucken und Serien.
Ja, natürlich, ja, okay, natürlich, ich komme auch dazu, aber nee, doch, hin und wieder mache ich das schon, dass ich auch.
Okay, also der ist jetzt im Keller wieder aufgetaucht, der Fernseher.
Genau, und das heißt, ich konnte ihn da so in einem Rutsch durchgucken und da hat er mir gut gefallen. Ich fand auch dieses Kammerspiel-Sache irgendwie sehr nett. Das ist irgendwie. Also, es ist irgendwie ein cooles Setting, was sie da gebaut haben. Mit der eine ist in der einen Zelle, der andere ist in der anderen Zelle. Sie wollen sich irgendwie gegenseitig an den Kragen oder der eine dem anderen. Und dann kommt noch die gemeinsame Bedrohung von außen. Also fand ich alles richtig gut. Mir ist nur zu lange nicht klar geworden und dann auch hinten raus zu egal gewesen, warum jetzt überhaupt das alles. Also so der klassische MacGuffin so.
Ja,
das, warum war das jetzt also
da,
alles?
Da taucht ja noch die eine Figur am Schluss auf, die da irgendwie für verantwortlich sein soll, aber das bleibt halt so eine vage Andeutung. Ne? Das
genau.
Ist so, ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen schwach. Aber es hat der Sache der Action in der Polizeistation eigentlich keinen Abbruch getan.
Nee, gar nicht.
Es wäre schön gewesen, wenn man noch durchsehen hätte können durch den Gesamtplot sozusagen am Ende und das Gefühl gehabt hätte, ah, jetzt verstehe ich. Also, ja, es wird irgendwie aufgelöst, so für das, also, wie soll man das sagen? Das ist, also die Leute, die was abkriegen müssen, kriegen was ab, kann man sagen, aber man versteht nicht. Man versteht die Zusammenhänge trotzdem noch nicht so richtig.
Ja.
So hundertprozentig. Und das ist irgendwie komisch, ja. Nee, ich bin da bei dir. Also ich hatte gedacht, als man so die Tagline bei Netflix, ich habe sie jetzt gerade leider nicht vor mir, aber es war sowas irgendwie wie on the run from, hier in IMDb steht drin, on the run from a lethal assassin, a wily con artist devises a scheme to hide out inside a small town police station. Small town, wo war denn die Town? Da war keine Town.
Ja, gut, auf Amerika war schon ein Town.
But when a hitman turns up at the precinct, an unsuspecting rookie cop finds herself caught in the crosshairs. Okay, ja, also das trifft's natürlich, aber das setzt einen auf die falsche Fährte irgendwie. Man denkt irgendwie, dass diese. Also da sehe ich noch nicht, da lese ich noch nicht Kammerspiel. Vielleicht hätte ich das da reinlesen können oder sollen, aber in meinem Kopf war das halt wieder so, ja, müssen irgendwie, weiß ich nicht, es gibt mehr direkte Konfrontationen und am Anfang ist der Film ja doch noch recht ruhig. Also die sitzen ja erstmal eine ganze Zeit lang im Knast und quatschen.
Total.
Da ist ein bisschen Action zu sehen gewesen am Anfang, wie sie da reingekommen sind. Aber dann ist auch erstmal eine ganze Phase von Ruhe, wo man halt erstmal versucht zu verstehen. Dann gibt es ein paar Rückblenden, die so ein bisschen was erzählen, wie sie da hingekommen sind. Und dann gegen Ende dreht es halt immer weiter auf. Ja, also da wird es dann auch, da passieren dann auch recht schnell so faktenschaffende Dinge. Auch es gibt noch eine Figur, die von Chad L. Coleman gespielt wird, den wir aus sowohl aus Orville kennen als auch aus Expanse. Der spielt hier den Sergeant, also quasi den Chef dieser Polizeistation. Und irgendwann in dieser ganzen blutigen Massaker ist er dann auch irgendwann nicht mehr. Und das das ist dann so ein Moment, wo ich da ausrüste, so, okay, also hier ist einfach niemand sicher auch so von den Leuten, die relativ oben noch auf der Castliste so irgendwie dritte, vierte, fünfte Name stehen, die sind dann auch irgendwann weg.
Ja.
Und es ist der Film noch nicht zu Ende an dem Punkt.
Aber also ich finde das ja immer gut, wenn eben auch so Stars oder so Personen.
Ist jetzt kein Star,
aber so Personen, so, okay, der ist gesetzt, das wird schon gut gehen und dann bumm, einfach weg.
Ja.
Wenn das so überraschend kommt. Also, das finde ich immer sehr spannend, muss ich sagen, oder interessant.
Genau, also von daher, der passte nicht in dieses klassische Abziehbild von so einem Actionfilm. Das war jetzt nicht irgendwie Revenge, das war auch nicht irgendwie Auftragskiller muss noch einen letzten Job annehmen und oder irgendwem haben sie die Oma getötet und deshalb muss er jetzt losziehen und seine gesamte Family Line auslöschen oder so, sondern die, so diese klassischen Plotlines, die man so hatte. Natürlich irgendwie Auftragskiller versucht seinen Job zu machen und irgendwen umzubringen, aber der hat halt auch einen schlauen Gegenplan. Und dann kommt diese Polizistin da reingemischt. Von daher, so das Basis-Setup ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig neu. Aber wie es dann abläuft in dieser Polizeistation, die sitzen beide in diesen unterschiedlichen Zellen. Und erstmal lässt natürlich die Polizei den einen nicht zu dem anderen, weil die relativ schnell mitkriegen, dass der denen ans Leder will. Was machen sie dann? Wie geht das weiter? Und das war irgendwie schlau aufgesetzt. Und ich hatte Spaß daran zuzugucken, weil man nicht viel vorhersehen konnte. Klar, am Ende sind viele Leute tot und die Guten bleiben hoffentlich übrig. Das von daher folgte natürlich schon dem klassischen Actionfilmmuster. Aber auf dem Weg dahin sind viele Unbekannte und ja, das fand ich gut.
Ja, mir ging es oft so, dass ich auch auf der Metaebene überlegt habe, so, okay, wie würdest du denn das jetzt lösen? Weißt du, so, dass man nicht so in dem Film war, so wie, also, ich sitze jetzt in dieser Zelle und ich möchte da raus oder ich bin diese Polizistin und bin jetzt in dieser Situation, was mache ich? Sondern, okay, ich würde jetzt den Film schreiben. Wie würde ich denn das überhaupt, also wie geht es denn da weiter? Und finde ich schon gut, wenn der einen so erwischt, dass man da so drinsteckt, dass man selbst das nicht vorhersehen kann oder sich leicht was ausdenken kann, was passt.
Ja, genau. Also natürlich macht es das nicht zu einem brillanten Film, aber es macht zumindest mal so, also ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen gescherzt, ob ich doch wieder einen Liam Neeson-Film nehme. Und das hier ist deutlich innovativer als die meisten Liam Neeson-Skripte,
total,
die es so gibt. Ja. Und von daher war ich mit meiner Wahl jetzt echt mal ganz zufrieden. Der hat natürlich auch Schwächen im Sinne von, also die Action gegen Ende ist manchmal ein bisschen albern, muss ich sagen. Also
mal ein bisschen drüber.
Ja, also ein bisschen drüber ist, glaube ich, Absicht gewesen. Ja, und das kann ich auch gut akzeptieren. Aber manches sah auch schlecht aus, das mit dem Feuer am Schluss und Sprinkleranlagen, die 2 Stunden laufen und kein einziges Feuer auskriegen und so. Also
ein paar Sachen. Die müssten ja schon eher so gebaut sein, so da brennt's und da ist sofort wieder aus, oder? Recht zügig wieder aus. Also,
ja, es war am Schluss war es Rauchvergiftung the Movie auf jeden Fall, weil die haben da so lange in diesem Feuer gekämpft.
Ja, gut.
Die auf jeden Fall vorher an Rauchgas verreckt, bevor sie eine dieser Kugeln erwischt. Aber ja, trotzdem, diese Verfolgungsszene in der Dusche mit dem blauen Licht und so, also da war schon viel Spaß dabei. Wie der eine mit dieser Uzi irgendwie sowas wie 20.000 Kugeln abfeuern kann mit 3-mal Nachladen. Weiß ich nicht.
Geschenkt.
Aber es war irgendwie ganz lustig, ja.
Ja, es passt halt gut dahin.
Ja.
Ja, also. Ja,
und halt coole Sprüche. Also, Gerard Butler die ganze Zeit einfach einen coolen Spruch am anderen.
Ah, der war auch so angenehm böse und so fies und gemein und garstig und.
Aber dann auch wieder irgendwie so, dass man ihn manchmal doch kurzzeitig lieber mochte als den anderen, weil der andere so schmierig war.
Ja, das war geil. Also das war wirklich cool gelöst. So, okay, der, nee. Okay, nee, der. Oh, nee. Doch der, nee.
Ja, und dann taucht der Psychopath auf und dann wirken sie beide auf einmal beide einigermaßen vernünftig gegen den Psycho hinter der anderen Tür. Und dann denkst du so, okay, alles klar, man kann da auch noch eins drauflegen.
Ja. Wie können wir das denn jetzt nochmal drehen? Also, nee, es hat mir viel Spaß. Es war so ein bisschen, es fühlte sich so an wie so 80er, eher 90er Jahre Actionfilm, aber richtig nach heute gebracht, auf die heutige Zeit geschrieben, mit heutigen Mitteln verfilmt. Also eine starke weibliche Hauptrolle, modernere Action, trotzdem Sprüche, so, also,
oh. Ja.
Kann man gucken, sehr vergisst blutig. Man trotzdem sehr leicht wieder. Also wie gesagt, wenn du jetzt mir nicht erstmal ein bisschen erzählt hättest davon, hätte ich schon Schwierigkeiten gehabt, mich konkret wieder daran erinnern zu können.
Ja, das mag sein, dass ich den auch wahrscheinlich nicht lange so in Erinnerung behalten habe. Mir ist gerade noch eine auf Verbindung zu Liam Neeson aufgefallen. Frank Grillo hat in The Grey mitgespielt mit Liam Neeson.
Was wir hier schon an Liam Neeson-Filmen geguckt haben.
Auf jeden Fall hatten wir schon sehr viele Liam Neeson-Filme. Gerard Butler natürlich, den hatten wir, glaube ich, einfach schon 100 Mal hier. Zuletzt vermutlich, gute Frage, mit Hunter Killer vermutlich oder sowas.
Wenn wir mal wieder Zeit haben, können wir ja wieder ein Programm schreiben, was unsere Seite scrapt und die ganzen Schauspieler nochmal listet, die wir zumindest da eintragen.
Den Psycho Toby Huss, wie gesagt, hatten wir letzte Woche in Blond, da war, glaube ich, irgendwie der Maskenbildner oder sowas in der Richtung, oder ich vermute es, ich weiß es nicht genau, eine Figur namens Whitey, ich glaube, das war der sie immer geschminkt hat. Konnte ich jetzt aber auf die Schnelle nicht rauskriegen. Genau. Und Chad L. Coleman, wie gesagt, Expanse und Orville, aber Alexis Lauder, die weibliche Hauptrolle da, habe ich jetzt mal geguckt und ja, Tomorrow War hat sie mitgespielt. Den haben wir ja hier gehabt. Und ansonsten Watchmen. Aber da erinnere ich mich nicht dran. Ist auch nur die TV-Serie gewesen. Ja, insofern, die kannte ich gar nicht, aber die fand ich wirklich stark, muss ich sagen.
Die war wirklich super, ja, auf jeden Fall.
Genau, ja. Hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, Punkte dran?
Ich denke, wir sollten Punkte dranhängen. Mir fällt jetzt aber auch nichts mehr ein, was ich noch sagen möchte. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Ich gebe 7 Punkte.
Ja, da sind wir uns heute mal einig.
Hatte ich mir hinterher schon gedacht, so. Der ist nicht perfekt, den vergisst man wahrscheinlich schnell wieder, aber es ist halt so ein knackiger Actionfilm, wie ich eben schon gesagt habe. Modern, irgendwie zur Zeit passend. Und ja.
Genau, nee, so bei 8 Punkten fangen dann auch die Sachen an, wo ich sage, das muss irgendwie so Qualitäten zum Bleiben haben. In der Region ist er nicht. Aber unter den Actionfilmen ist der auf jeden Fall, sonst sage ich ja immer so, für 5 ist so dieses tat nicht weh, kann man gucken. Und wenn dann noch irgendwas Schönes ist, dann gibt es 5,5 oder sowas, knapp über der Mitte. Da ist er auf jeden Fall drüber und dann 7 finde ich auch angemessen. Für so Action-Kost zum zwischendurch gucken ist das einer von den besseren. Auf jeden Fall.
Okay. Sachen zum Bleiben haben auch unsere traditionell nächste Kapitelmarke. Es geht natürlich um die Droge der Wahl.
Lass mich unten in dem. Haben die getrunken in dem Film? Ich überlege gerade.
Das eigene Blut?
Ja, davon viel, aber
teilweise auch sehr unangenehm.
Alkohol?
Nee, ich glaube nicht. Ich schreibe mir das eigentlich sonst immer direkt auf, wenn ich das im Vorbeikommen irgendwie sehe.
Ja, nee. Da war ja auch nicht, also Duschwasser vielleicht, aber nee.
Das heißt, du machst jetzt einen Swimmingpool.
Nee, tatsächlich war ich heute auch nicht arbeiten, weil ich mir von meinem Sohn eine Magen-Darm-Grippe habe mitreichen lassen. Und ich habe schon mal den Fehler gemacht, bei so Dingen, bei zu früh zu denken, ah ja, jetzt geht's dir ja wieder, jetzt kannst du ja wieder. Das hat dann direkt meistens dazu geführt, dass ich den nächsten Tag wieder auf den Klo verbracht habe.
Noch in der Nacht.
Ja, oder so, genau. Weil das meistens keine gute Idee ist. Von daher, ich könnte jetzt sagen, dass ich irgendwie Tee habe, aber dazu war ich zu faul, jetzt vorher nach dem Kinder zu Bett bringen und Tee zu kochen. Deshalb steht hier einfach ein Glas Wasser. Jetzt sag du nicht bitte auch, dass du auch Wasser trinkst, sondern hab was Vernünftiges am Start.
Ja, ich huste zwar wie ein Wolf, aber Wolf? Nee, sagt man nicht so. Aber ich
bin wieder bei The Grey.
Noch mal eine Flasche. Wermut, die jetzt mal dringend leer werden muss. Und da sind jetzt noch 3,5 Cl bunte Mees drin und das werde ich jetzt etwas mit Rye und Bitters rechts und links abschmecken und mir dann hinter die Binde schütten. Und dann trinke ich weiter Wasser.
Und es einen Martinez nennen.
Ja. Oder was in der Art. Ich weiß nicht, ob ich so wenig Rye reinmache.
Okay. Dann, ja, würde dir ein leichter Drink einfallen auf Basis von trockenem Wermut? So spontan?
Also viel trocken und dann mal gucken.
Ja, genau, ja, so. So, die Spontanität ist mir da nämlich, das war nämlich meine einzige Überlegung, als ich vorhin die Kinder schlafen gelegt habe, dass ich noch einen offenen, trockenen Wermut hätte und irgendwas Niederalkoholisches damit bauen könnte, aber ich habe mich dann trotzdem dagegen entschieden. Erstens ist mir nichts eingefallen und zweitens wäre es wahrscheinlich trotzdem eine schlechte Idee gewesen für den Bauch.
Könnte sein.
Ja. Okay.
Nee, gibt es ja nicht das irgendwie trockener Wermut, eine Spur Cognac und eine Spur Orangenlikör oder sowas?
Hm. Ja, wüsste ich jetzt nicht, wie es heißt, aber
Burnt Fuselage, glaube ich, aber das ist Equal Parts. Ah.
Okay, ja, stimmt, den habe ich schon mal getrunken. Langes her. Ja, das wollen wir mal ausprobieren.
Aber sonst, der trockene Wermut ist halt einfach zu trocken, um den pur richtig. Also, was du halt machen könntest, ist, wenn du eine Zester hast und oder Orange Bitter oder sowas, davon ein bisschen machen, vielleicht einen halben Löffel Zucker und dann einen Fizz draus bauen oder sowas. Dann hast du so einen trockenen Weinfiss, Weinschorle, Wermutschorle. Das könnte ganz gut funktionieren.
Ja, das könnte man mal probieren. Okay.
Ja, damit sind wir auch leider schon wieder mit unseren Filmthemen durch.
Genau, wenn Christoph nicht da ist und wir nicht viel gesehen haben, dann ist der Part kurz. Ja, aber ich bin im Moment tatsächlich auch dabei, Sachen zu gucken. Also Christoph hat mich ja angespitzt, dass ich dritte Staffel von Lower Decks schauen soll, bevor Paramount Plus startet, weil er da die nicht ganz unzutreffende Befürchtung geäußert hat, dass es dann verschwinden könnte. Das wissen wir natürlich nicht, aber die Befürchtung...
Sujet.
Und das habe ich auch gemacht. Da bin ich jetzt schon einige Folgen geguckt in der dritten Staffel und bin da so ein bisschen am Durchhechten. Und dann ist ja aktuell Andor am Laufen. Aber das fertig, endet ja erst. Nee, ist das schon?
Ich meine, es ist fertig. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt und habe noch vier ausstehend.
Hatten wir nicht irgendwie im IMDb nachgeguckt und hatten gesehen, dass es irgendwie noch bis irgendwas Ende 20er November läuft? Oder hat IMDb uns da verarscht? Ich will es nicht ausschließen, dass du da recht hast.
Keine Ahnung, ich war einfach so optimistisch, dass ich gesehen habe, so, ach, guck mal, ja. Das sind 12 Folgen. Ja, ich bin ja wieder ein Held.
Genau. 23. November, das ist ungefähr die Zahl, die ich im Kopf hatte, wäre das Erscheinungsdatum der letzten. Genau. Nee, ich habe auch.
Schaffst du denn jetzt, die wieder zu entschauen?
Du musst einfach langsam weitermachen.
Nee.
Ja,
das erzählt also das schon so langsam und dann.
Nee. Ja.
Nee.
Ja, das gucke ich gerade mit meiner Frau zusammen. Von daher komme ich da auch nicht so schnell voran, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide beim Kinder zu Bett bringen und am nächsten Tag früh raus müssen und das alles zusammen irgendwie zu einem Fernsehabend zusammen kombinieren, ist dann doch immer geringer, als dass man es alleine schafft. Von daher, das werde ich genau bis zum 23. November wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Aber ich bin da gar nicht so böse, dass das so lange, also dass das quasi so langsam ist. Das passt in dem Fall ganz gut zu unserem Schaurhythmus.
Ja, und man kriegt ja immer wieder erzählt, was so gerade passiert ist, und dann kann man sich ja schon ganz gut dran erinnern. Aber vielleicht mache ich dann jetzt doch mal eine Pause und schaue noch irgendwas anderes zwischendurch. Auf das wir nächste Woche wieder mehr zu besprechen haben. Aber wir haben uns für diese Woche natürlich auch noch das ein oder andere Thema ausgedacht. Du hast in der letzten Woche schon, oder nee, nach der Sendung erst gesagt, dass du jetzt in letzter Zeit einiges mit Dolly rumgespielt hast. Das ist kein neues Sextoy, obwohl, wenn ihr wollt, spricht der Robert auch gerne über Sextoys für euch.
Immer gern.
Irgendwie müssen wir Kommentare kriegen.
Die kommen am Ende immer mit ganz anderen Themen.
Ja, ist aber auch schön.
Ja. Können wir gleich noch kurz drauf eingehen. Dolly, also mit anderen Worten, diese, ist ja auch viel durch die Presse gegangen, also schon vor einer ganzen Weile, diese ganzen Text-to-Image, Artificial Intelligence ist immer so ein hohes Wort, weil es nicht viel intelligent, es ist so eine Remix-Maschine.
Genau, also es ist nicht AI, oder? Also.
Ja, da kann man lang drüber philosophieren, glaube ich. Das wollen wir vielleicht gar nicht aufmachen, das Thema, aber es sind jedenfalls Machine Learning-Modelle, die trainiert worden sind. Es gibt da so ein paar Firmen, die da irgendwie wahrscheinlich früher oder später auch mal Geld mitmachen wollen, auf irgendeine Art und Weise. Und was sie gemacht haben, ist, die haben halt so ein Machine Learning-Modell angelernt mit ganz, ganz vielen Bildern und dazugehörigen Texten, die diese Bilder in irgendeiner Form beschreiben. Und was so ein bisschen im Dunkeln liegt oder wo ich noch nicht so richtig viel Informationen, man hört dann immer mal so Gerüchte, aber ich weiß nicht, inwiefern die stimmen, ist halt die Frage, was ist der Datensatz, mit dem die gefüttert worden sind? Das sind Millionen von Bildern, heißt es. Aber wo sind die her? Und klar, manches davon ist auch teilweise öffentlich, man kann da so reingucken oder zumindest in Ausschnitte davon, aber ich kann mir halt nicht persönlich 50 Millionen Bilder angucken. Ich kann da halt nur so reinspicken, aber da kriege ich ja ein sehr, sehr unvollständiges Bild und weiß halt nicht, wo haben sie die her, was ist mit den Urheberrechten von diesen Bildern und wie gut sind die Beschreibungen, die zu diesen Bildern da waren, weil das bedingt ja im Grunde, wie erfolgreich dieses Machine Learning Modell dann später mal agieren kann, wenn ich ihm beibringe, das hier ist ein Logo von irgendwas und es ist schwarz-weiß und es ist in Line Art gemalt und es ist in sowieso und in sowieso. Oder das hier ist ein fotorealistisches Bild von Barack Obama und das da ist allerdings eine Comiczeichnung von Barack Obama und hier steht er vor einem Flugzeug und da steht er in einem Flugzeug. Das muss, also das Modell, die lernen ja nur durch das, was du ihnen reinfütterst, die verstehen ja nicht wirklich, sondern die häufen im Grunde über die Millionen und Milliarden an Datensatzpunkten, häufen die halt irgendein Verständnis an. Und dann kannst du daraus, kannst du die hinterher, wenn sie dann fertig trainiert sind mit der entsprechenden Software, und Dolly war da halt so ein Online-Dienst, der, wo man sich damals für so ein Beta-Programm bewerben konnte und da habe ich dann auch irgendwann mal einen Invite bekommen, habe ein bisschen mit rumgespielt. Da hast du dann, da gibt es mittlerweile auch noch andere und verschiedene Systeme, da kriegst du dann so Credits, kannst für mehr Credits bezahlen, kannst du mit den kostenlosen, die sich irgendwie wieder aufladen, nach einer Weile kannst du dann rumspielen und dann gibst du die sogenannten Prompts ein, also du gibst quasi eine Beschreibung deines Bildes ein, was du gerne hättest und dann generiert dir das Ding mit entsprechendem Rechenaufwand ein Bild. Und dann kannst du da entweder diesen Prompt dann nach und nach verfeinern oder du kannst auch gibt es auch so ein Image-to-Image-Verfahren, wo du das Image wiederum als Quelle reinfüttern kannst und dann noch weitere Beschreibungen, wie das Bild quasi geändert werden soll. Und dann rechnet das Ding darauf wieder rum und ändert irgendwas. Und da hat es nicht lange gedauert und Leute haben diese Machine Learning Models irgendwie, ich sag mal, befreit in irgendeiner Art. Also die sind jetzt runterladbar. Und ich habe jetzt eine Desktop-Software mir dann mal installiert auf meinem Mac. Diffusion Bee heißt die. Das ist im Grunde dieses Stable Diffusion. Es ist die Software, die da drunter steckt und Stable Diffusion komplett auf einem Mac zu installieren, ist ein bisschen aufwendig, weil du musst dann irgendwie kannst den Source Code runterladen, dann kannst du das Ding da vor dich hinkompilieren, dann kannst du dir die Models von irgendwo besorgen, kannst ihm das zum Fressen hinwerfen und alles fürchterlich komplex. Und dann hat irgendwann irgendein Software-Engineer da mal so ein bisschen einen Wrapper drum gemacht, der sich so als One-Click-Installer runterladen lässt. Und wenn man ein bisschen faul ist und halt gerade keinen Bock hat, sich mit inkompatibler Software und irgendwelchen Build-Chains rum zu ärgern, vor allen Dingen, wenn es nur so für ich will mal was testen ist, ja, dann nimmt man lieber Diffusion Bee, das lädt sich so runter, installiert sich mit einem Klick und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich hier dieses fantastische, wie habe ich es neulich gehört, soll man es nennen, MacBook Pro, den M1 Max hier drin habe, also echt schnellen Prozessor. Jetzt kann man dem mal was zu tun geben. Und habe ich mir halt Diffusion Bee runtergeladen und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt damit? Am Anfang, als ich mit Dolly rumgespielt habe, habe ich halt so das, was man immer so liest, ja. Dinge, die einfach so absurde Bilder beschreiben irgendwie. Ich hätte gerne einen Affen, der versucht irgendwie ein Haus zu essen oder so. Kommt dann Unfug bei raus, der isst halt kein Haus, der sitzt mit irgendwas Essendem vor dem Haus oder so. Also es wird dann immer sehr, sehr generös interpretiert. Also ich habe es nicht hingekriegt, dass es wirklich einen Affen malt, der ein Haus isst. Weil das kann es halt nicht, weil davon gibt es halt wahrscheinlich wenig Vorlagen. Ja. Und dann beschreibst du halt andere Dinge, ne? Einen Affen mit irgendwelchen Hosen an und Zeug, und das malst dann schon. Also das, dann kannst du halt noch angeben, welche Art von Stil das haben soll, ja, im Stile von irgendwelchen berühmten Malern oder im Stile von, weiß nicht, Pop Art oder Line Drawing oder Kreidezeichnung oder irgendwas. Und dann das kriegst du dann schon. Aber oftmals hat der Affe dann halt auch nur 4 Finger an der Hand oder mal 7 oder so, oder er versucht irgendwie die Banane zu greifen, aber so richtig sind die Finger nicht um die Banane, irgendwie wächst die da so komisch durch seine Hand durch oder so.
Das und gerade, und auch wenn Text oder sowas dabei ist, das
geht, der ist immer kaputt.
Ganz, ganz fies kaputt.
Ist immer kaputt. Genau, und dann ging ja in allen Podcasts, die man so hört, in diesen ganzen Tech-Podcasts, die Diskussion los. Erstens, was ist mit den Urheberrechten? Also darf ich die Bilder benutzen, die da rauskommen, der Copyright-Text von den Webseiten sagt, dass du die verwenden darfst, auch commercially. Aber wo die halt nicht drauf eingehen, ist, wenn das eine Remix-Maschine ist, ja, und das ist es ja faktisch. Deshalb eben am Eingangs die Frage, was ist mit den Lizenzrechten von den Bildern, auf denen das Ding gelernt hat? Wenn das jetzt irgendwie Versatzstücke irgendwelcher anderen Bilder verwendet, die es vorher gefressen hat, das erkenne ich ja nicht. Ich kann das ja nicht bewerten. Also da kommt jetzt irgendwas raus und ist ein Haus zu sehen. Und das ist irgendwie in Pop-Art. Ist das jetzt 1:1 aus irgendeinem anderen Bild kopiert oder hat es sich das erdreamt oder sowas? Und erkennt quasi der Künstler, der das ursprünglich, dieses eine Bild, was da jetzt die Grundlage war, würde der das noch wiedererkennen oder ist das noch rechtsrelevant oder nicht? Vor allen Dingen, wenn ich dann sage, in the style of irgendeines Künstlers, und der reproduziert dann da so richtig, richtig ordentlich diesen Stil, kommen wir da in Rechtsproblematiken oder nicht?
Ja, ein spitzen Pariser Turm gebaut von Gustav Eiffel.
Ja.
Bei Nacht.
Genau.
Und schon hast du irgendwie auch Probleme. Also selbst wenn du ihn generiert hast.
Ja, genau.
Also, und so. Also das ist.
Ich bin da sehr, also da auch nicht rechtsinformiert genug und deshalb so ein bisschen zurückhaltend. Meine erste Idee war ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei, aber das Projekt geht langsam voran, mein privates Blog von WordPress wegzuziehen, um es als Static Site Generator Content wieder verfügbar zu machen und dann vielleicht wieder mit ein bisschen mehr mit dem Bloggen anzufangen, wieder ein bisschen mehr Spaß daran zu haben. Und da war so die Idee, wenn ich so ein Tool hätte, manchmal ist es ja so, du schreibst über irgendwas und du hättest gerne ein Bild auf der Seite, damit es irgendwie so ein bisschen
ein Affe, der das Thema ist, irgend sowas, gerade über was man so schreibt.
Wenn ich über Affen schreibe, die Häuser essen. Nee, aber manchmal habe ich immer so Stock-Images rausgesucht oder mal ein Bild auf Flickr oder so, die dann unter CC-Lizenz stehen, die ungefähr das ausdrücken, was sozusagen das Bild zum Text wäre. Aber du suchst lange und dann habe ich gedacht, so, okay, vielleicht kann man sowas ja generieren. Ja, dann ist aber die Frage, darf ich das benutzen und bringe ich mich damit legal in irgendeine Hölle rein, die ich nicht möchte? Dann war eine andere Idee, das Logo vom Cocktail-Podcast, das haben wir irgendwann vor Jahren mal so hingehunzt. Das ist ja wirklich ein fürchterliches Logo, wenn man mal ehrlich ist. Könnte ich dieses Ding benutzen, um ein neues Cocktail-Podcast-Logo zu generieren oder wenigstens eine Idee für mich selbst zu generieren. Das ist auch so eine Idee, die ich in einem anderen Podcast gehört hatte, wo jemand gesagt hat, du könntest diese Systeme benutzen, vor allen Dingen, wenn du kein Designer oder kein Künstler bist, könntest du mit den Beschreibungen, die du abgibst, was deine Idee quasi ist, diese Maschine dazu kriegen, auf deine Ideen mit Bildern zu antworten. Und dann wüsstest du ja, ob dir das, was du siehst, gefällt oder nicht. Und es muss noch nicht perfekt sein. Vielleicht ist es am Ende nur die Vorlage, mit der du zu einem echten Künstler gehst und sagst, das hier hat mir die dumme AI ausgespuckt, aber die Idee ist gut. Dieses Element mag ich, dieses Element mag ich, dieses Element mag ich. Allerdings wächst die Banane aus der Hand von dem Affen. Das mag ich nicht. Aber eigentlich will ich das nur in schön.
Genau.
Mach mal ganz, genau. Und dann wüsste der Künstler, den du dann bezahlen könntest dafür, der Logo-Artist oder Designer oder wie auch immer, was du eigentlich von ihm möchtest, weil du vorher diesen schmerzvollen Prozess von eigentlich kann ich gar nicht so richtig in Worte kleiden, was ich nicht haben will, den hast du mit der AI gespielt und dann kommst du mit einem viel, viel besseren Auftrag zu dem Künstler, der dann einfach nur noch das da umsetzen kann. Klar, der verdient dann weniger, weil er nicht 200 Entwürfe für dich machen muss. Aber vielleicht ist das der Grund, warum du dich dann überhaupt traust, zu einem Künstler zu gehen, weil du weißt, das bleibt es in einem überschaubaren finanziellen Umfang.
Das hätten wir mit dem Cocktail-Podcast-Logo vermutlich nicht gemacht.
Nee, genau. Jetzt hatte ich gedacht, okay, vielleicht kann ich für mich selbst eine Idee generieren, die ich danach in Photoshop oder in InDesign oder irgendwas repariert kriege. Oder nachgestellt kriege, nochmal in scharf und in schön. Oder ich kriege vielleicht tatsächlich was raus, was man vielleicht sogar mehr oder weniger so verwenden kann, wo vielleicht noch irgendwie Schrift dazu machen muss. Was ich nie geschafft habe mit Diffusion B, wenn ich ihm irgendwie sage, a logo with a text up top that says und dann in Anführungszeichen oder in Klammern oder in irgendwie, was da stehen soll, das schreibt er da nicht hin. Ich kriege ihn nicht dazu, dass er den Text, den ich ihm sage, dass der da stehen soll, auch wenn es nur das Wort Cocktail ist, er schreibt es da nicht hin, macht er nicht.
Nee, und, weil er halt keinen Text generiert, sondern Bilder macht.
Genau, ja. Und genau. Also das ist schon mal einer der Shortcomings.
Gut, aber wenn du sagst, weiß ich nicht, ein Schild oder so, oder da soll ein Schild sein und dann kann man das ja.
Genau, das habe ich auch. Genau, er generiert auch was so ähnlich aussieht wie die Buchstaben. Also ich wollte, dass da das Wort Cocktail oder Cocktail Podcast oder sowas steht. Und er generiert dann immer Sachen, die mit C anfangen und danach kommt irgendwelcher Gibberish, der teilweise aussieht wie Hieroglyphen oder wie Hebräisch oder einfach nur wie komische Strichlinien, die so Anmutung von Buchstaben haben, aber keine Buchstaben sind, zumindest in keinem Alphabet, das ich verstehe. Aber vorne fängt es mit einem C an, wo du dann denkst, so, okay, also irgendwie so ein bisschen was ist ja schon angekommen bei ihm. Aber wenn du dann sagst, du hättest gerne irgendwie ein Cocktailglas oder du hättest gerne ein Cocktailglas, kann er malen. Ein Shaker, das Wort Shaker scheint ihm überhaupt nichts zu sagen. Das ist für ihn ein Konzept, wo einfach immer nur eine Tonne rauskommt. Sowas wie ein Boston Shaker oder irgendwas, was auch nur diesen Knick in der Mitte hat, habe ich noch nie da rausbekommen, egal was ich beschrieben habe. Shaker ist immer eine Tonne. Also das keine Ahnung. Und die hat auch keine Struktur, die hat auch keine Kappe oder sowas. Es ist einfach nur so ein senkrechter Zylinder, was du natürlich nicht als Cocktail-Shaker erkennst, wenn du nicht weißt, dass das das sein soll. Und Mikrofon habe ich versucht, da rein zu beschreiben, weil ich irgendwie, unser Logo hat ja auch so ein altes Broadcast-Mikrofon, auch das Wort Broadcast-Mikrofon habe ich da reingeschrieben. Ich dachte irgendwie so Bilder aus einem Radiostudio oder so, irgendwas sowas wird es ja wohl mal gesehen haben, wo vielleicht solche Beschreibungen dabei sind. Auch Headphones habe ich reingeschrieben irgendwann mal. Da kriegst du nur, also Headphones habe ich mal sowas Ähnliches bekommen, was vielleicht ein Kopfhörer sein kann. Bei Mikrofon kriegst du manchmal so einen Metallgrill, so ein Metallgitter irgendwo drauf. Aber es sieht sehr, sehr selten nach einem Mikrofon aus. Es kommt eigentlich immer irgendeine Grütze dabei raus. Und er hat auch überhaupt kein Konzept davon, wie er diese beiden Ideen miteinander kombinieren kann. Meistens schmiert er sie irgendwie ineinander oder macht irgendwie so. Ich habe bestimmt, lass mich 60, 100 Bilder sowas in der Größenordnung generiert haben, weil du kannst ihm auch immer sagen, für diesen Prompt bitte einfach 10 Versionen oder so. Dann rechnet er halt länger und dann kriegst du halt 10 Bilder, die auch sehr unterschiedlich sind dann. Und dann passt du den Prompt wieder irgendwie an und lässt dir nochmal 10 geben und rechnet sich da den Arsch weg. Ich habe mein Mac tatsächlich mal dazu bekommen, dass er mal seinen Lüfter anmacht. Das kriegt man selten hin bei einem M1.
Ja. Wie lange rechnet er an so einem Bild?
An einem, also es kommt ein bisschen drauf an.
Ja, sind es ein paar Sekunden oder sind es Minuten oder Stunden?
Nee, es sind ein paar Sekunden. Also okay. Es ist so Größenordnung 8, 10, 12 Sekunden, sowas in der Größenordnung. Also du kannst, da gibt es so einen Knopf Options bei Diffusion B und da kannst du irgendwie sagen, also ich habe sie immer in 512 mal 512 gerechnet, Pixeln, damit ich erstmal einen Eindruck kriege. Man kann sie dann später natürlich noch größer rechnen. Ich könnte es wahrscheinlich beschleunigen, wenn ich es irgendwie auf 256 oder 400 irgendwas oder so begrenzen würde. Und dann gibt es so Knöpfe, das Steps. Und da steht dann Steps, steht defaultmäßig auf 25. Ich habe versucht, mich zu belesen, was das bedeutet. Wenn du es größer stellst, scheint es länger zu dauern, aber auch nicht so richtig viel. Also ich hatte es mal auf 30. Das hat keinen großen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht genau, was das in diesem Algorithmus triggert. Und ja, dann gibt es noch einen Knopf Batch Size. Da weiß ich auch nicht, was das macht, weil es ist nicht die Anzahl der Images, weil das ist nochmal eine separate Zahl. Ich habe dann auch ein Bild gehabt, wo ich dachte, das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Da hatte ich irgendwie gesagt, ich will einen Cocktail-Shaker in einem Radio-Studio oder sowas haben. Oder eine Cocktail-Glass in einem Radio-Studio. Dann bekam ich irgendwas, was so ein bisschen nach Studio aussah. Eigentlich waren da nur irgendwelche Röhrendinge hinten an der Wand. Und darauf wollte ich so ein bisschen weiter iterieren und habe dann auch irgendwas mit Whisky Glass und so, aber dann hat das wieder kaputt gemacht. Also ich bin zu nichts gekommen, was ich am Ende hätte verwenden wollen. Es war eine lustige Spielerei für ein paar Stunden, aber es ist, also wenn Leute jetzt irgendwie dann erwarten, dass der lustige Roboter von Elon Musk bald die Welt übernimmt, die Weltherrschaft an sich reißt und wir die Singularität erleben werden, ich glaube mit diesen KIs noch lange nicht. Vorher kommen die Roboter von Boston Dynamics und ballern alles nieder, aber das ist dann auch
gesteuert.
Gesteuert und keine künstliche Intelligenz, genau.
Ja.
Also da sieht man halt, was es so kann, ne? Wenn dieser Boston Dynamics Robot einfach mal einen Rückwärtsflip von der Kiste springt, dann ist ja da wahrscheinlich auch irgendwo ML drin, um die Steuerung zu machen oder um das irgendwie stabilisiert zu kriegen und so weiter. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das sind halt sehr viel enger abgesteckte Aufgabengebiete, die das dann löst.
Und die paar Bilder, die richtig krass gut sind, die dann irgendwie in Zeitungsartikeln oder in Tagesschau-Sondersendungen, ist ein bisschen übertrieben, verwendet werden, so hier, KI kann Bilder produzieren. Ja, da wird wahrscheinlich so ein ganz eng gestecktes Gebiet genommen werden, wo klar ist, da hat er viel drauf gelernt, da kennt er sich richtig gut mit aus. Das haben wir 35.000 Mal iteriert und dann kommt da schon irgendwas raus. Also wenn du klar, nicht so ein spezielles Themengebiet wie Cocktail und Radio brauchst, sondern mit meinem Cousin haben wir ein paar Sachen gemacht, da sind echt lustige Sachen rausgekommen, die auch echt vernünftig waren.
Ja, wie
Calypso, was hat der gemacht? Der hat immer Calypso-Band aus Tacos oder sowas. Irgendwie sowas. Und das war saulustig teilweise. Irgendwelche Tacos, die Musik machen und so.
Geh mal auf arthub.ai. Einfach die Website so auf die Startseite. Da siehst du sofort relativ viele Crowdsourced AI Art. Und da ist viel Zeug dabei, wo du sagst, Alter, das sieht richtig gut aus. Aber das folgt halt meistens irgendeinem Stil von entweder Fotorealismus oder so Zeichnung, so Kram, den du auch bei DeviantArt oder so finden würdest. Und ich denke mal, auf sowas wird es sehr viel gelernt haben, genau wie du gerade gesagt hast. Wahnsinnig viel DeviantArt gefressen und demzufolge in der Lage, sowas auszuspucken. Aber halt keine Intelligenz in dem Sinne, wie das immer in den Zeitungsartikeln drinsteht, der du was Neues sagen kannst und dann denkt es mit Intelligenz und Kreativität über das Thema nach, das macht es halt nicht. Es remixt halt nur, was es gesehen hat und klar, Menschen machen das theoretisch auch so, aber Menschen können auch kreativ sein und neue Dinge erschaffen. Ja, und die Frage ist natürlich zugegebenermaßen jetzt auch nicht in meinem Hirn entstanden, sondern habe ich auch in einem Podcast gehört, fand ich aber einen interessanten Gedanken. Wenn diese Millionen Images, auf denen das Ding gelernt hat, die sind ja nicht handselektiert, ne? Da hat ja keiner sich hingesetzt und hat 30 Millionen Bilder handselektiert ausgesucht und hat geschaut, ob die Beschreibungen vernünftig sind, ob dieser Text, der zu dem Bild, was es jetzt zum Lernen nimmt, da brauchst du ja die Textbeschreibung dazu, es versteht ja sonst nicht, was es da sieht, ob dieser Text das gut repräsentiert oder ob das einfach falsch beschrieben ist oder irgendwie dumm beschrieben ist oder irgendwie nur SEO-Keyword-Bullshit ist, damit das Bild gut gefunden wird oder die Webseite gut gefunden wird und gar nichts mit dem Bild zu tun hat. Sondern das ist ja einfach so wahrscheinlich Website-Scraping oder keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ist da einfach reingefüttert worden. So. Und jetzt ist das so mal die erste Generation von diesen Dingern. Jetzt wird das Bild, das Web gerade überschwemmt mit Crowdsourced und DALL-E-generierten und Diffusion-B und Stable Diffusion und hast du nicht gesehen, wie die alle heißen, diese Algorithmen, mit generierten Art. Jetzt lässt es sich ja wahrscheinlich nicht ausschließen, auch wenn ich jetzt theoretisch so eine Ausschlussliste machen kann, dass ich sage, okay, ArtHub AI, was ich jetzt hier gerade erwähnt hatte, das scrapen wir jetzt mal nicht für unser nächstes Modell, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht im restlichen Web trotzdem ganz viele generierte Bilder erwische und die zur Grundlage des Trainings der nächsten Generation von diesen Modellen mache und dann remixt sich der Computer selbst und dann wird es irgendwann interessant, was dabei rauskommt und ob man das irgendwie aufhalten kann. Also, oder ob wir dann tatsächlich nur noch auf Computer von Computern lernen lassen.
Ja. Genau, da muss man, deswegen muss man die deutlich irgendwie klassifizieren, was das für Bilder sind und wo die herkommen.
Ja, genau.
Damit aber zumindest klar ist, so, das ist die Beschreibung und das ist es generated, also es ist nicht ein echtes Bild.
Aber das macht ja heutzutage keiner und ich meine, wie willst du die Leute dazu zwingen? Also
ja.
Das ist halt einfach, ist halt einfach ein JPEG und das lebt dann da im Web und dann steht da im Alttext drin, da ist irgendwie hier Woman Warrior irgendwas, bla.
Ja.
Naja.
Ah ja, sehr schön. Ich vielleicht gucke ich mir das auch mal an mit diesem Diffusion B. Ich habe mit meinem Cousin, der das irgendwie vor, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, zum ersten Mal so angebracht hat, der hat dann auch noch irgendeine Software oder Zugriff auf eine Software gehabt, wo du eben Texte noch generieren lassen konntest. Und da gibt es halt irgendwie nur so ein paar Stichwörter und dann schreibt er dir irgendwie zwei Absätze für, weiß nicht, in Entschuldigungsschreiben oder eine Kurzgeschichte, die irgendwie Eule und drei Bären und noch irgendwas hat oder also so komplett freidrehend. Und da haben wir echt sehr lustige Sachen erlebt, irgendwie, wenn man dann so ein düsteres Wort, Kampf oder irgendwie Nacht, ist ja noch nicht mal gefährlich Wörter oder so, hinzufügt, dann dreht die Geschichte sich plötzlich so, geht komplett nach Süden. Und da haben wir dann so Scherze gemacht, so jeder generiert so einen Absatz und dann sagt man dem aber, oder man schreibt, glaube ich, selber dann wieder eine Zeile und dann macht der wieder was. Und dann schreibt man wieder eine Zeile und dann schreibt der wieder. Und dann kannst du halt so eine Geschichte erzeugen, indem du halt immer nur so ein paar Keywörter machst und gibst es halt reihum. Und jeder schreibt einfach nur das rein, was er gerade denkt ins Handy. Und dann kommt halt so eine komplett absurde Geschichte raus.
Geil.
Der eine fängt irgendwie an, ich weiß nicht, wir haben uns, glaube ich, von der Konfirmation, Familienfeier getroffen, uns Familienfeier und ja, irgendwann wurde es dann halt, ging es halt komplett wirr mit Robotern und so.
Ja. Wie gesagt, faszinierend finde ich es ja schon.
Ich finde es total glaub, lustig.
Andere Anwendungsfälle dafür finden kann. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie gesehen, dass das Ding auch Promis malen kann. Irgendjemand hatte irgendwie so eine Art Mischung aus Trump und Thanos gemacht. So im Stile eines Comic-Thanos, aber mit Trump-Gesicht. Und das hat es ziemlich gut hingekriegt. Dann hatte ich auch irgendwo was gesehen, dass es Mark Zuckerberg malen kann. Das hat offensichtlich ein Verständnis davon, was Mark Zuckerberg macht. Dann war ich wieder bei meinen Affen mit den Bananen und dann habe ich gesagt, ich will ein Bild von Mark Zuckerberg, wie er eine Banane isst. Das hat es nicht hingekriegt. Es hat ganz viele Dinge iteriert mit Mark Zuckerberg und der Banane, aber er hat sie nie gegessen. Ich schicke dir mal eins. Da kommen halt Sachen bei raus, wo du halt wirklich dich fragst, was ist so, ob es schlecht träumt oder was da los ist. Gesichter sind immer, also fotorealistische Gesichter sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn du sie, wenn also.
Man sieht auf dem Foto, sieht aus, als sei das irgendwo auf so einem Unicampus oder so irgendwas aufgenommen. Mark Zuckerberg mit einem komplett verzerrtem Gesicht, der so fast Anflüge von einem Joker oder sowas hat. Der eine Banane, eine riesige Banane, oder riesig, relativ große Banane vor die Brust.
Mit völlig dislozierten Fingern irgendwie anfasst.
Vor die Brust drückt. Und aber so hämisch dabei grinst und im Hintergrund sitzt halt in der Unschärfe, was irgendwie schon cool ist bei so einem Bild. Irgendjemand, der das beobachtet oder vielleicht klatscht da dazu oder so. Aber so. Ja, er wirkt so ein bisschen, als würde er gerade sagen, my precious.
Ja, genau. Wie ist das mit der
Das zweite sieht auch sehr schön aus. Das sieht eher aus wie ein Sextoy.
Ja, ein bisschen. Also das ist auch ist alles schwierig. Also Diffusion B, ich würde das mal empfehlen zum damit rumspielen. Und natürlich, vielleicht bin ich auch einfach, kann man jetzt natürlich auch behaupten, ich bin einfach unkreativ mit meinen Prompts, die ich da eingebe. Wenn ich mir jetzt auf Artub AI, da sind die Prompts immer dabei. Da kann man sich natürlich einfach kopieren, irgendwie ein Bild nehmen, was einem gefällt und die einfach, da ist sogar passenderweise ein Copy-Button, wo man einfach die gesamten, den gesamten Prompt direkt mit ins in die Zwischenablage knallen kann, dann rüber ins Diffusion Bee und dann generiert es einem was Ähnliches. Und ich habe das gerade eben parallel mal ausprobiert. Es ist tatsächlich so, ein paar Sekunden später hast du ein Bild, was ungefähr so aussieht, wie das, was du da auf Artub AI siehst, mit demselben Prompt.
Ja, das ist cool. Also das ist wirklich cool.
Vielleicht muss man einfach sehr viel kreativer mit diesen Dingen werden. Manchmal stehen da aber auch Sachen drin, die verstehe ich gar nicht. Also, ja.
Ja gut, das ist natürlich auch immer möglich. Ich hab jetzt... Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal, nee, off-air erzählt. Ich kriege auf YouTube im Moment öfter mal Videos vorgeschlagen, wo jemand einen Song abspielt und AI-Bilder dazu reinmacht, die eben aus dem Songtext bestehen. Und wenn du dann irgendwie so Pink Floyd-Songs hast oder so, so psychedelischen Quatsch und dann die Bilder dazu, das ist schon angenehm verstörend.
Ja, das wird ja dann das Nächste, oder? Also wenn diese AI-Dinger dann Videobilder generieren können und es nicht nur eine Slideshow von Fotos wird.
Oh ja.
Also ich weiß nicht, ob es das schon gibt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, aber es würde mich nicht wundern, wenn das der nächste Step wäre. Ist wahrscheinlich ungleich komplexer, aber vor allen Dingen die Übergänge. Aber ja. Realistic Harlequin Jester 3D. So ein total bunter Typ raus. Okay.
Okay, wir sollten jetzt aber nicht hier online. Also, das können wir mal verlinken, das Artub AI und auch hier das Diffusion Bee.
Genau. Dann machen wir das mal und dann könnt ihr in den Kommentaren aufschlagen mit euren besten Prompts, die wir mal ausprobieren sollen.
Ja.
Genau.
Oder verstörende Bilder reinposten. Ich habe jetzt eben versucht, diese Seite Artub AI zu laden und es war mal wieder so langsam und da kam direkt wieder mein Brass hoch auf. Vermutlich, also wir wissen noch nicht mal, ob es wirklich so ist. Also wenn wir Speedtests und so machen, da sind wir immer bei den 200, die Telekom uns auch verspricht, aber so dieses, wenn du eine Webseite aufrufst, wenn irgendwas ist, das Gefühl ist, wir haben den Router im Verdacht oder hier hängt noch jemand anders auf der Leitung, der alles leer saugt. Es dauert immer ewig lange, bis man mal eine Antwort kriegt, selbst wenn man nahezu neben dem Router sitzt oder wie ich hier mit Kabel verbunden bin. So.
Okay.
Und da haben wir jetzt überlegt, so lohnt sich vielleicht eine Fritzbox zu haben? Wir haben immer noch diesen Speedboard Smart 3. Das ist der gewesen, als der alte kaputt gegangen ist, hatten wir gerade irgend so eine 250er Leitung. Und das war, glaube ich, der einzige, der damit funktioniert hat, deswegen wir dann den genommen haben. Angeblich funktioniert hat. So. Aber jetzt ist es halt einfach, vielleicht muss ich den auch nur einmal am Tag durchstarten und oder eben Strom wegziehen und wieder neu machen. Kann man ja auch lösen. Aber irgendwie ist das nervig und ist halt die Frage, oder möchte ich lieber eine Fritzbox? Insbesondere, ich habe gestern hier Pi-Hole installiert und da wieder gemerkt, dass man dem eben nicht dem Speedport das komplette DHCP abdrehen kann und irgendwie IPv6 kannst du gar nicht ausmachen, dass er das alles selber macht und das kannst du halt gar nicht dem Pi-Hole übergeben und das ist halt echt nervig. Bist du da irgendwie drin, was man so als Fritzbox zum Beispiel jetzt kaufen würde?
Ja, ich glaube, bei Fritzbox kannst du relativ einfach das aktuellste rechts unten Modell. Wobei da.
Das habe ich zu meiner Frau auch gesagt. Der Rund schlägt mir eh vor, das rechts unten Modell zu kaufen.
Ja, also ich bin da jetzt, was die DSL-Dinger angeht, nicht mehr so tief drin, weil ich die nicht brauche. Ich bin ja Kabelanschlusskunde bei Vodafone und habe da auch eine Fritzbox, aber da gibt's oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die gekauft habe, das ist jetzt so ein bisschen was über ein Jahr her, vielleicht schon anderthalb, zwei, weiß nicht genau, gibt es nur zwei Stück damals. Und da gibt's halt eine große und eine kleine, die seltsamerweise, die mit der größeren Nummer Die neuere ist leistungsmäßig ein bisschen schwächer. Insofern muss man vielleicht schon schauen, was die jeweils genau kann. Manchmal gibt es dann irgendwie ein neueres Modell, was aber aus sozusagen aus einer kleineren Reihe ist. Das hat dann vielleicht den neueren WLAN-Standard, hat dann WLAN 6 irgendwas, Wi-Fi 6, aber hat vielleicht dann irgendwie irgendwas anderes nicht, ja, fehlt irgendwie.
Ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass sie irgendwo diese S0 ISDN-Gedöns abdrehen, aber ich wüsste jetzt nicht,
ja, ob ich ISDN das brauche. Das wüsste ich jetzt nicht, ob man das braucht, aber also ich hätte da keine Verwendung für, aber gibt sicherlich noch jemanden, der das braucht. Bei meinem Kabelanschluss Dings kann ich definitiv sagen, dass die Fritzbox der Weg zu völligem Peace of Mind war, weil ich kenne diese Vodafone-Box und ich kenne dieses Vorgängermodell, diese Unity-Box. Das sind so Billig-Router, die dir da in dem Fall früher Unity Media, jetzt Vodafone, irgendwie angedeihen lassen, an denen es genauso ist, wie du eben beschrieben hast. Du kannst, ich glaube, bei der Vodafone-Box kannst du reingehen und kannst den Namen von deinem WLAN vergeben. Und ich glaube, das sind so ziemlich die Settings, die du machen kannst.
Am besten noch nicht das Passwort ändern.
Ja, doch, das Passwort kannst du schon noch ändern, aber WLAN ausschalten zum Beispiel ging, glaube ich, nicht, wenn ich mich da recht erinnere. Weil ich dann auch hier so ein paar Access Points noch hatte und dann auch gedacht habe, so, weißt du, das Ding ist einfach vom WLAN her auch instabil und ich wollte dann einfach, dass meine anderen Dinger hier das WLAN aufmachen und das Ding einfach ausschalten, damit die sich nicht noch irgendwie um die Kanäle betteln müssen. Ging nicht. Konntest du nicht machen. Konntest du nicht ausmachen. Und VPN oder sowas ist da gar nicht dran zu denken. Also das ist dann, das kann das Ding einfach nicht oder will es nicht oder geben sie den nicht frei. Und das Gleiche in Richtung, wie du sagtest, mit wenn du sagst, irgendwie mach mal das DHCP aus oder so, solche Knöpfe gibt es da einfach gar nicht. Und instabil war es dann auch noch, sodass man das regelmäßig neu booten musste. Und die Fritzbox war da in der Hinsicht die Lösung. Also seit ich eine Fritzbox Cable in dem Fall habe und die hier im Einsatz habe, seitdem, ich weiß nicht, ob ich die jemals neu starten musste. Also ja, ich habe sie ein paar Mal neu gestartet, wenn sie irgendwie ein Software-Update hatte oder wenn hier mal der Strom aus gewesen ist aus irgendwelchen Gründen. Aber dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mein Netz ist komisch, ich gehe jetzt mal den Router neu starten, also das gibt es nicht. Den Gedanken gibt es einfach nicht mehr. Und so soll das ja eigentlich sein.
Ja, ich habe jetzt gerade wieder die Sendung gehört. Ich hänge auch ein bisschen dran, die ich mit Daniel und Christian im Sommer aufgenommen habe. Und ich weiß, wir haben irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später angefangen als verabredet, weil mein Netz hier nicht ging, bis ich den Router neu gestartet hatte am Schluss. Ich habe Rechner neu gestartet, ach, alles habe ich hier neu gemacht. Am Schluss war es halt der Router, der irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und
ja. Also natürlich kann das auch andere Gründe haben, gell? Wenn man so, wenn man irgendwie mit seiner DSL-Leitung so ein bisschen am Ende der Empfangsstärke ist und die Synchronisation mit der Gegenstelle, mit dem D-Slam da nicht richtig tickert oder gelegentlich mal die Störungen so krass werden, dass das Ding aus dem Tritt kommt. Dann, ja, natürlich würde man von dem Modem erwarten, dass es sich da alleine wieder einkriegt, wenn die Störungen wieder besser werden. Also, dass ich nicht rebooten muss, um das zu triggern, sondern, wenn die Störungen auf der Leitung wieder runtergehen, dann sollte auch die Verbindung wieder da sein. Das kannst du halt schlecht beurteilen. Was man theoretisch vielleicht machen könnte, ist, wenn du irgendwie deinen IO-Broker dazu kriegst, irgendwie, einmal die Stunde, einmal die halbe Stunde irgendwie kurz einen Speedtest zu machen und das Ergebnis irgendwo ins Grafana einzutragen, irgendwo hinzuspeichern, dass du mal irgendwie da 6 Wochen, 3 Wochen beobachten kannst, um zu gucken, ob du ein Muster siehst. Vielleicht ist es irgendwie, dass es immer abends kaputt geht oder, weißt du, so, wenn alle Nachbarn das Netflix anmachen, ob es vielleicht in irgendeiner Form mit, oder keine Ahnung, irgendein Muster, ich kann jetzt, mir fällt jetzt gerade kein weiteres mehr ein, wenn die Sonne scheint oder der Regen kommt oder sowas, dass man irgendein Muster sieht, dass einem das vielleicht eine Idee gibt, irgendwie gucken, ob irgendein, du sagtest jetzt, du hängst am Kabel, das heißt, das WLAN ist eigentlich schon mal raus aus der Rechnung.
Hier unten, also der Rechner, wo ich jetzt hier dran bin, aber wenn ich oben im Handy oder im iPad auf der Couch sitze, also war vorhin wieder so, die Tür ist offen. Ich sehe den Router von der Couch. Ich sehe ihn physikalisch mit meinen Augen.
Mhm.
Und ich drücke auf, mach die Seite auf und es dauert. Ja, es war 20 Uhr, keine Ahnung, vielleicht haben irgendwie alle drumherum die Tagesschau über das Internet geguckt. Aber das finde ich super nervig. Und dann schmeißt du den Speedtest an und der sagt 250.
Ja, das ist, ja, da kannst du auch in eine andere Falle laufen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Telekom zeitweise recht faul war, was so Peering anging. Weil da werden auch machtpolitische Spiele im Netz zwischen den Netzbetreibern sozusagen ausgespielt und da werden dann gerne mal die Kunden als die Kunden, in dem Fall der Telekom jetzt in dem Beispiel, sozusagen als Geiselhaft genommen, dass es dann heißt, so ja, Peering mit der Telekom kann man natürlich, könnte man am DZIX machen, wo irgendwie sozusagen alle hinkommen und gleich auf miteinander peeren. Man kann da aber auch theoretisch als Telekom sagen, nee, Peering nur hier bei uns in Buxtehude, wo wir hier zufällig mal so einen Telekom-Anschlusspunkt stehen haben. Und wäre doch schade, wenn ihre Webseiten nicht von diesen vielen Millionen Kunden, die wir hier hinter uns sitzen haben, gut erreicht werden können. Kommen Sie doch mal hierher. Ach, übrigens, hier ist die Rechnung, was das kostet, wenn ihr hier mit uns peeren wollt. Oder man würde halt irgendwo hingehen und sagen, man peert hier eure Kunden gegen unsere Kunden, zahlen wir uns beide gegenseitig nichts. Dann geht das günstiger sozusagen für beide Seiten. Oder man macht da halt ein Machtspielchen draus. Und die Telekom war da zumindest mal eine Zeit lang im Verruf. Ich weiß da jetzt die aktuellen Dinge nicht, aber ich habe da mal pressemäßig ein bisschen was gehört gehabt. Und da kommen dann halt so Sachen, dass halt manche Teile des Netzes zu gewissen Zeiten sind halt diese Peering-Punkte überlastet. Und wenn du einen Speedtest machst und der nimmt sich halt irgendeinen Server, der halt irgendwo im Telekom-Netz meinetwegen noch sitzt. Zum Beispiel, wenn ich einen Speedtest mache mit dieser, ich habe da irgendeine App, weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber die zeigt dann immer an, welchen Server sie ausgewählt hat. Und die merkt dann natürlich, dass ich bei Vodafone bin. Und da gibt es einen Speedtest-Gegenpunkt, der irgendwo beim Vodafone im Rechenzentrum steht. Den nimmt es dann natürlich, was im Grunde ja nichts weiter ist. Ist im Grunde das, was man wirklich testen will. Was man denkt, dass man testen will. Man testet die Leitung von mir in der Wohnung zu meinem Provider, ja, also wie schnell ist die Leitung, die ich gebucht habe, und das testest du dann und da kriegst du dann gesagt, ja, volle Granate hier, 250 oder 1000 oder was auch immer, Megabit, das haut hier nur so durch, alles geil, so, aber dass es dahinter ja noch weitergehen muss, dass es dahinter ja ins Internet gehen muss und dass da die Frage ist, wie gut ist denn das Peering und ist das Peering gegebenenfalls überlastet, also hat Vodafone oder Telekom oder wer auch immer dein Provider ist, ein Peering gebucht, was halt irgendwie fette Gigabits könnte, aber die Menge der Kunden, die dahinter steht, die da drüber möchte in die eine Richtung jeden Abend, die ist halt viel, viel größer als das, was da connected ist, dann bricht das halt regelmäßig jeden Abend um 20.30 Uhr zusammen und geht aber vielleicht um 15 Uhr zu YouTube dann ganz cool, weil die Leute auf der Arbeit sind und das nicht verwenden in dem Ausmaß. Und das ist super schwer für dich als Endkunden zu durchschauen, da, ja, weiß ich jetzt auch nicht, da müsstest du dann
halt irgendwie... Da müsste ich einen Speedtest gegen was sicher außerhalb des Telekom-Netzes laufen
lassen. Ja, und es ist natürlich ein Spiderweb, ne, also das gibt ja mehrere Verbindungen, also nur, dass es jetzt außerhalb des Telekom-Netzes ist, heißt ja nicht, dass das ist, was zusammenbricht.
Ja.
Also Netflix zum Beispiel stellt zum Beispiel relativ viele große Recheneinheiten einfach mehr oder weniger auf eigene Kosten in die Rechenzentren der Provider rein. Also Netflix kommt da einfach irgendwo bei der Telekom und bei den anderen Großen angelaufen und sagt, hier, ihr habt so viele Kunden, die wollen alle unser Netflix gucken, ich stelle hier mal so ein Ding hin. Ihr müsst eigentlich nur da ein Netzwerkkabel reinstecken. Mhm. Und dann machen die das auf ihre Kosten einfach und dann läuft das halt super flüssig. YouTube hingegen macht das, zumindest nach meinem letzten Wissensstand, nicht. Und das heißt, zu YouTube muss das durch irgendeinen Peering-Knoten durch, wo die Netze miteinander verbunden sind. Dann kann es aber natürlich sein, dass Vimeo dann wiederum irgendwie durch einen anderen durch muss und das würde dann laufen und YouTube würde ruckeln oder wie auch immer. Dafür sind bei YouTube natürlich die, da ist die Software recht schlau mit den Runtertakten der Qualität und so weiter. Und wenn das dann vielleicht von 1080 auf 720 schaltet, dann merkst du es je nach Content vielleicht auch nicht ganz sofort, sondern siehst es dann erst bei schnelleren Bewegungen oder so, oder wenn irgendwas besonders scharf sein muss. Wohingegen eine Webseite, die einfach krass überhaupt nicht lädt, da merkst du es dann halt so, ja, da kommt halt nichts. Das ärgert einen
total sofort. Das ist echt fürchterlich.
Insofern, was ich sagen will, es kann natürlich an deinem Router liegen, das ist aber nicht garantiert. Das kann theoretisch auch was ganz anderes sein, was du damit nicht erschlagen kriegst. Und von daher, ich würde es erstmal versuchen, irgendwie ein Muster zu erkennen.
Ja, du hast recht, ja.
Und dann gucken, ob der Router die richtige Sache. Wenn natürlich die regelmäßige Erfahrung ist, Router neu booten, macht die Welt wieder heil, das ist ein relativ deutliches Zeichen. Aber wenn es eher so ein diffuses Bild ist und manchmal reicht auch Router-Rebooten nicht, dann ist es vielleicht auch was anderes.
Hm. Ich sehe gerade, es gibt für IO Broker 2 Speedtests als Adapter.
Ja, das fiel mir jetzt so als erstes ein, weil da hast du ein System, was immer läuft und ja, was in der Lage ist, irgendwie Daten zu persistieren und auf eine Zeitskala zu malen. Also das wäre wahrscheinlich das Schnellste, mit dem du sowas hinkriegst.
Nee, das stimmt, das ist eine gute Idee.
Oder dann nimmst du halt mal YouTube, machst du irgendwie YouTube DL oder, das geht nicht mehr, wie heißt das andere jetzt, YT DL oder so, was man jetzt nimmt und lädst halt irgendwie geskriptet jede Nacht einmal dasselbe Video runter und timest immer, wie lange du dafür brauchst oder so. Dann hast du noch einen YouTube-Test. Irgendwie sowas.
Ja, okay. Ich sehe schon, aber es bringt nichts, jetzt morgen loszulaufen, einen neuen Router zu kaufen, obwohl es natürlich immer verlockend ist, Technik-Gadgets zu kaufen.
Ja, aber auch nur, wenn man dann auch beim Einrichten und so diesen Spaß empfindet, dass man hinterher auch merkt, dass was besser geworden ist.
Ja, ja,
klar, genau. Auf der anderen Seite.
Das wäre es jetzt eben, das wäre ja meine Idee so. Okay, ich mache das, ich kaufe das, ich baue das, keine Ahnung, morgen Abend ein und wir sitzen morgen Abend da und es rennt alles und ist alles geil. Aber ja. Das Wahrscheinlichkeit gering ist. Nee, dann brauche ich
das nicht. Klar, irgendwann wird man eh mal wieder den Router updaten wollen, weil also man kauft sich da irgendwie alle 2-3 Jahre mal ein neues Handy und dann da kann das jetzt irgendwie Wi-Fi 6a, hast du nicht gesehen, C, A, X, irgendwas, bla, wie auch immer diese Standards heißen. Und es wird alles immer brutal schneller und so weiter. Und dein Router macht es halt aber nicht oder deine restlichen Netzwerkgeräte daheim und hast du so ein Handy, was irgendwelche Standards spricht, die dein Heimnetz nicht kann. Und dann ist halt die Frage, wie lange ist das. Also ab wann fängt einen das an, irgendwie zu stören und man möchte mal das eigene Heimnetz wieder aufrüsten. Von daher neuer Router immer mal gut, so alle paar Jahre mal.
Ich kann ja mal gucken, ob ich die Rechnung irgendwo finde, damit ich weiß, wann ich den gekauft habe.
Ja. Genau. Nee, und ansonsten, wenn er von der Telekom gestellt ist, ich weiß ja nicht, inwiefern die Telekom da auch so Fernadministrationsquatsch drauf macht. Also das ist ja nochmal ein anderes Thema, was du gesagt hast, dass du da gewisse Sachen auch nicht einstellen kannst. Bei Vodafone ist das genauso, diese Vodafone-Box, da ist theoretisch Vodafone in der Lage, irgendwie das Firmware-Update zu steuern von sich aus und wahrscheinlich auch irgendwelche Settings zu machen, das weiß ich gar nicht so genau. Auf meiner Fritzbox können sie das halt nicht, ja, das ist halt meine und ich habe die Passwörter und Vodafone hat da nichts zu melden, was natürlich sie dann auch wieder theoretisch als Ausrede benutzen können, wenn du mal ein Support-Problem hast. Gell? Wenn du da anrufst und sagst, hier eigene Router und so weiter, dann ja, können wir nicht helfen, keine Ahnung. Können sie noch die Leitung durchmessen, aber wenn das nichts hilft, dann stellen sie sich auch schnell auf den Standpunkt, haben sie wahrscheinlich verkackt. Hatte ich jetzt zum Glück nicht, weil wie gesagt, das Ding läuft einfach rock solid. Von daher, Risiko, dass ich eingehe, war ja früher auch so.
Ja. Gut, dann überlege ich mir das. Falls einer unserer Hörerinnen oder Hörer das Thema gerade irgendwie bei sich zu Hause hat und Ideen, ich freue mich über Informationen. Also wenn da noch irgendjemand was sagt, ah Mensch, probier doch mal das oder mir hat das geholfen oder weiß ich nicht, mir hat der morgendliche Reboot auf geholfen, einfach vorbeigehen, einmal Strom rausziehen. Kann natürlich auch sein.
Könnte ich das mal probieren. Hast du einem IO-Broker so eine Schaltsteckdose dran, die das Ding einmal die Nacht einfach killt. 5:10 Uhr morgens.
Ja, aber das ist dann irgendwie blöd, wenn das WLAN dann weg ist und ich die nicht wieder ankriege.
Ja, stimmt.
Ausgeschaltet kriege ich die, aber ich kriege sie nicht wieder an, weil WLAN ist weg.
Ja, stimmt. Das müsste
ich so eine ganz altmodische, so eine physikalische, die so, oder so, so Chips hoch und runter schiebst oder Knöpfchen reindrückst oder sonst irgendwas.
Ja, die gibt es auch mit Display, aber das, die haben dann aber das Problem, dass sie dann bei Sommer-Winterzeit-Umstellung davonrennen und so.
Ja, ja, so eine habe ich sogar für draußen, weil wir letztes Jahr doch unseren Weihnachtsbaum die ersten 3 Wochen, also von 10. oder wann wir ihn gekauft haben, bis kurz vor Weihnachten auf unserem Altan hatten stehen und da dann immer Licht hatten. Das sah sehr schön aus. Das machen wir dieses Jahr bestimmt wieder.
Ja.
Und da haben wir uns so eine schaltbare Draußensteckdose gekauft. Scheiße, ja, jetzt habe ich das ganze Ding zugeräumt und ich muss da nochmal drunter krabbeln.
Oh. Genau.
Wie schön.
Ja.
So, jetzt geht meine Stimme gleich weg.
Genau, also ich hätte noch ein Thema quasi hier aus den Kommentaren, wo du gerade Kommentare erwähnt hast. Daniel hat bei uns zur letzten Sendung kommentiert. Jetzt ist natürlich Christoph nicht da, um das hier nochmal ausgiebig zu diskutieren, aber es ging ja um Blond. Und zum einen die Frage mit diesen Symboliken für Sex, dazu möchte er wohl noch recherchieren und uns da nochmal demnächst aufklären, dass, oder bei sich im Podcast oder bei uns.
Ja, wie auch genau, immer. Da hat ganz fiesen Plug, aber sehr angenehm für seine Sendung gemacht. Es wird demnächst ja eine Sendung geben, wo Christoph und ich bei ihm zu Besuch sind, wo wir aber Vorspiel, bei mir in der Bar aufnehmen werden. Und da wird er da auf jeden Fall dann nochmal die Raketenstarts genauer beleuchten.
Genau, und das andere, die Tatsache, dass der Film also es wäre in den USA kritisiert worden, das steht hier jetzt in seinem Kommentar, ich kann das ja einfach mal vorlesen. In amerikanischen Podcasts wurde heftig diskutiert und kritisiert, dass der Film in der aktuellen Zeit, in der im ganzen Land Abtreibungen verboten werden, eine starke Pro-Life, also das sind die Abtreibungsgegner, Position einnimmt, indem er sogar das Klischee vom sprechenden Fötus oder sprechenden Föten, die flehen, nicht abgetrieben zu werden, übernimmt, was Abtreibungsgegner in den USA seit langem einsetzen. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, so im Nachhinein, klar, wenn man da so drauf gestoßen wird, ich meine, sie macht die Abtreibung also so am Anfang hat man das Gefühl, sie will, aber dann will sie doch nicht mehr und dann ist es so Zwangsabtreibung, wird dann gegen ihren Willen durchgeführt. Das zweite Kind geht auf andere Weise verloren in dem Film, also ist schon ein bisschen drastisch und dann haben wir diesen sprechenden Fötus. Mir kam der Gedanke tatsächlich gar nicht. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann ist das eine ziemlich deutliche Positionierung, aber macht das jetzt mit dem, was ich über den Film denke, noch irgendwas? Ich stand ihm ja eh schon so ein bisschen fragwürdig gegenüber. Ich glaube, für mich ändert sich da nicht so viel, obwohl ich definitiv auf der Pro-Choice-Seite stehe. Sorgt das jetzt bei mir nicht dafür, dass ich mich noch mehr über den Film aufrege, weil ich den eh schon seltsam fand. Aber.
Nee, aber ist es auch spannend, das aus der Warte mal zu betrachten.
Ja, also ich habe das nicht so gelesen, weil, wie gesagt, das ist wahrscheinlich habe ich über so viel anderen Kram während dieses Films nachgedacht, dass ich finde das auch, wenn man so darauf hingewiesen wird.
Und eine Steuererklärung.
Über meine Steuererklärung habe ich
auch nachgedacht während des Films. Hatte man ja genug Zeit, fast 3 Stunden.
Ja, heute, wo wir aufnehmen, ist November Anfang, ne? Oder was haben wir heute? Den 1., glaube ich, oder?
Ja.
Gestern war also Abgabedings und ich habe tatsächlich gestern Nachmittag irgendwann, oder gestern Abend, habe ich abgegeben.
Oh, okay. Also,
ich war knapp dran. Insofern, wo du gerade Steuererklärung sagst, dachte ich, woher weiß er das? Das Thema.
Weil im Moment alle über Steuererklärung reden.
Ja, du machst das immer schon irgendwie im 4. Januar oder so, ne?
Ich nicht, meine Gattin. Ich krieg am 2. Januar die erste Ermahnung, warum ist noch deine Abrechnung noch nicht da? Ich kann nicht, das macht die Firma. Ja, aber die können das ja jetzt erst schon mal, also ja, ist schon bald 48 Stunden, da könnte man doch mal.
Ja. Ich habe jetzt
also
tatsächlich.
Macht gerne. Also, ihr macht es auch Spaß und dann, ich gehe jetzt die Steuer machen, jetzt ist alles da. Ich bin im Keller, tschüss. Okay, und Stunde später, okay, wir kriegen das zurück, guck nochmal drüber. Dann gucke ich noch einmal drüber und drucken was aus und geben es ab. Oder schicken es nur ab. Ich glaube, man druckt ja gar nichts mehr.
Nee, man druckt jetzt echt nichts mehr. Man hat jetzt diese Zertifikate und ballert das da durch und dann ist das weg.
Steuern in der Zukunft. Wir haben übrigens noch einen dritten Kommentar gekriegt. von Max, den habe ich gerade erst während der Sendung freigelassen, deswegen hast du den nicht gesehen, der uns empfiehlt, unbedingt Bullet Train zu schauen.
Ja, den hatte ich ja schon auf meiner Guckliste. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Und der muss ja im Moment auch noch mit Geld bezahlt werden. Aber hier wird ein Plädoyer dafür gehalten.
Ja.
Bester Actionfilm des Jahres steht da in dem Kommentar von Max. Vielen Dank, Max. Vielen Dank auch Daniel für die Kommentare. Ja, ich habe den weiter auf meiner Liste. Ich werde den gucken demnächst irgendwann.
Ja. Schreibt ja die Überleitung fast von selber. Jetzt sind wir nämlich noch ganz am Ende dran zu überlegen. Nein, ich werde es sagen, was wir schauen. Wir schauen nicht Bullet Train. Ich hatte es auch kurz geguckt, aber dann festgestellt, dass es ja leider noch Geld kostet. Und deswegen habe ich einen anderen Film rausgesucht bei Netflix mit unter anderem Keegan-Michael Kay und Jordan Peele.
Oh, den hatten wir in diesem einen Schwulen-Tanzfilm da, ne? Da hat er den. Ist das der? Ich glaube ja.
Kann sein. Ich kenne Keegan-Michael Kay aus, da war er irgendwie der Anger Manager vom Präsidenten von Obama bei dem Correspondence Dinner. Da hält Obama eine Rede und er läuft hinter ihm rum und macht die Mimik dazu. Es ist großartig, es ist zum Schreien. Wirklich sehr lustig. Ja, aber der macht auch nur in dem Film jetzt die Stimme. Wir schauen Wendell and Wild. Wendell and Wild. Ein Animationsfilm.
Ah. Okay.
Ja, ganz neu.
Ist gefunden.
22 ab 12. Dieser Film ist ausgefallen. Mal sehen, ob wir ausgefallen begeistert über den Film sind.
Zwei hinterlistige Dämonen schließen einen Pakt mit einem Punkrock-Fan, damit sie die Unterwelt verlassen und im Land der Lebenden ihre Träume ausleben können. Interesting. Okay. Ja, ich bin gespannt. Das sieht interessant aus.
Interessant.
Ja, ne, also Genre, Animationsfilm, Familienfilm, Komödie, also das beißt nicht, aber
nö.
Das...
Ja. Ach, wir werden nächste Woche auf jeden Fall darüber berichten.
So wird es kommen. Und wenn das mein Keyword für die Abmoderation war, dann nehme ich das jetzt wahr.
Du kannst auch noch eine Kurve machen, wenn du willst. Ich huste halt hier wie ein Wolf und dreh mich mal leise und...
Schon wieder der Wolf, der da hustet.
Ja.
Diese hustenden Wölfe, das ist eine eigenartige Sache das. Ja, nee, also insofern, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Das war die 752. Wir bedanken uns bei den Kommentatoren der letzten Sendung und fordern euch damit jetzt hier sozusagen wieder auf, es denen gleich zu tun und wieder in die Kommentare auf sneakpot.de mit euren Reaktionen zur Sendung. Empfehlt dem Stefan einen neuen Router oder was er sonst noch tun kann. Gebt uns Prompts, die wir
damit in die Videos irgendwie eingeben. Ein paar Tricks zu haben, wie ich dem Ding doch nochmal irgendwie ein neues Leben einhauchen kann. Oder ich breche es halt in der Mitte durch.
Das ist das Gegenteil von Leben einhauchen, aber sicherlich sehr befriedigend, wenn du so irgendwie im Hof mit so einem Sledgehammer drauf zimmern oder so. Das kann, glaube ich, für die geistige Gesundheit vorübergehend ganz cool sein.
Einfach einen Kreissäge kurz dran halten.
Ja, kurz dran halten. Ja.
Ja, kurz mit der Flex kuscheln. Naruto, möchtest du mit der Flex kuscheln?
Genau. Ja, so eine Flex ist auch, es befreit, wenn man so ein Ding auf der Mal einsetzt.
Ja.
Ja, ja, total. Ich meine, es macht auch viel Müll einfach so in der Gegend, aber naja, da muss man dann halt durch, muss man wieder zusammenkehren. Was macht dein Solar? Hast du Strom gemacht heute?
1,3 Kilowattstunden habe ich, glaube ich, heute gemacht.
Das sind 35 Cent oder so, 40 Cent vielleicht sogar.
Ja. Also ich habe schon insgesamt, wir haben es jetzt seit 19 Tagen läuft es und ich habe 18 Kilowattstunden produziert. Und das
geil, damit könnte ich ungefähr 100 Kilometer weit Auto fahren. Ziemlich genau. Also wenn ich Stadtverkehr auf der Autobahn muss ja noch zwei mehr machen, dann komme ich auch 100 Kilometer weit.
Ja, also in zwei Tagen dann.
Ja,
also mal gucken, wie die Tage jetzt werden. Das ist halt, ich habe es halt
gekauft. Es ist ja die ganze Winter Zeit rein. Beschissen, ne? Ja, genau. Ja, Ja, war cool.
Ja, ich glaube, das Maximum, okay, also, was ich an einem Tag mal hatte, waren 1,8. Da gab es zwei Tage, wo ich mal 1,8 Kilowattstunden produziert habe.
Sehr schön. Dann produzieren wir weiter. Die Hörer und Hörerinnen schreiben Kommentare und schalten nächste Woche wieder ein, wenn wir über Wendell and Wild reden. Und bis dahin danken wir fürs Zuhören und verabschieden uns. Tschüss.
Tschüss. Sorry.
Das war so klar. Ich dachte gerade so, ist er tot? Ah, nein, den Witz.